Im Manifestation-Podcast von Invest for Women nehmen wir dich mit auf deinen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel über das Investieren und den Finanzmarkt, sondern es geht auch um Female Empowerment, inspirierende Frauen, Mindset Talks und jede Menge Impulse für mehr Selbstbestimmtheit in deinem Leben.
Hallo Annabelle.
Hallo Joelle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation.
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Joelle sitzt hier bei uns und Joelle macht etwas ganz Besonderes von Beruf. Zumindest ist das, glaube ich, für viele von uns nicht der Arbeitsalltag. Sie beschäftigt sich nämlich primär mit Geschichten von morgens bis abends. Joelle ist nämlich Lektorin. Und außerdem ist Joelle auch noch eine sehr langjährige, sehr, sehr gute Freundin von mir. Und deswegen, weil ich natürlich auch ein bisschen weiß, was für Themen dich beschäftigen und dass das auch sehr bereichernd ist, dich hier bei uns zu haben, weil du viel sagen kannst zu deinem Job und wie du da hingekommen bist und was vielleicht auch deine Herausforderungen waren, habe ich mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, du kommst vorbei und unterhältst dich mal vor Kameras mit Mikrofon mit mir.
Voll gerne.
Genau. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, wenn wir uns jetzt nochmal kennenlernen würden, wie würdest du dich mir vorstellen?
Das ist schon eine schwierige Frage, ehrlicherweise, weil ich nicht die Person sein möchte, die immer als erstes sagt, was ihr Job ist, aber so würde ich mich wahrscheinlich vorstellen. Ich würde sagen, ich bin Joelle, ich bin 31 und ich bin Lektorin im Buchverlag. Ein bisschen ausführlicher wäre, ich bin Joelle, ich bin 31, ich komme aus Norddeutschland, wohne aber seit ein paar Jahren in München, weil ich dort als Lektorin im Buchverlag arbeite.
Wir haben seit neuestem bei uns Rubriken eingeführt im Podcast und eine davon würde ich gerne mit dir machen und die heißt Women Who Impress.
Women Who Impress.
Und zwar möchte ich, dass du mir einmal sagst, welche Frau dich diese Woche besonders inspiriert hat. Mir ist egal, ob das eine Frau ist aus der Öffentlichkeit, die du persönlich kennst oder aus deiner Branche.
Ja, dann nehme ich die letzten beiden, persönlich und aus meiner Branche. Es war ehrlicherweise letzte Woche, aber ich glaube, das zählt auch. Diese Woche ist noch nicht so viel Spannendes passiert. Und zwar würde ich meine Kollegin Beatrice nehmen. Mit der war ich nämlich letzte Woche auf Dienstreise in London, was mega cool war, was ich vorher auch noch nie mitgemacht habe. Und wir haben da internationale Verlage getroffen und ich saß in vielen Terminen mit Beatrice. Die hat schon ein bisschen mehr Berufserfahrung als ich, also sie ist bei uns Programmleitung. Und das war total spannend, mit ihr in Termin zu sitzen. Beatrice hat eine ganz angenehme Art, sich zu unterhalten. Sehr diplomatisch, aber einfach sehr kommunikationsstark, würde ich sagen. Und ich hätte mir Dinge aufschreiben sollen oder habe ich auch natürlich die anderen Leute sagen. Aber ich habe mir auch sehr viel aufgeschrieben, was meine Kollegin Beatrice gesagt hat, weil ich dachte, von der kann ich mir auf jeden Fall noch eine Scheibe abschneiden.
Ja. Genau, ich teile auch gerne nochmal was mit dir zu dem Thema, also wen ich inspirierend fand. Und zwar fand ich meine Schwester inspirierend, weil wir darüber geredet haben, wie wir mit Adventskalendern umgehen dieses Jahr für unsere Kinder. Und ich komme aus einem Haushalt, wo die immer selber befüllt waren. Also du kennst ja meine Mutter. So, das war immer alles ganz toll und mega durchdacht und ich habe in mir so ein bisschen den Druck, auch so eine Mutter zu sein. Aber ich ignoriere manchmal auch den Fakt, dass als ich selber so klein war und meine Geschwister so klein waren, meine Mutter halt einfach überhaupt noch gar nicht gearbeitet hat. Genau. Und dementsprechend sind meine Ansprüche manchmal nicht so ganz passend zu der Lebenssituation, in der ich bin. Und hat meine Schwester zu mir gesagt, und das war voll krass, weil sie ist meine kleine Schwester. Also die ist ja deutlich jünger als ich. Und manchmal ist sie auch in manchen Punkten viel, viel unsicherer, wo ich dann sage, ach ja, komm, ist ja alles easy. Und dann hat sie aber zu mir gesagt, na, Annabelle, es ist auch eine Entscheidung, sich für einen gekauften Adventskalender zu entscheiden, weil du deine Ressourcen besser einteilen kannst dann. Und ich dachte nur so, mein Gott. Und es hat irgendwie meinen Blick nochmal ganz anders geöffnet, was irgendwie absurd ist. Also, weil das ja eine total, es ist ja jetzt nichts Tiefgreifendes, aber ich bin irgendwie selber nicht auf die Idee gekommen. Und das fand ich irgendwie gut.
Schön, ja, die jüngste Schwester.
Die jüngste Schwester hat das gesagt. Die hat gesagt, und ich hätte niemals gedacht, dass es aus ihrem Mund kommt, aber sie hat gesagt, es ist okay, seine Ressourcen zu schonen. Das fand ich gut, dass sie mir das gesagt hat.
Recht hat sie.
Recht hat
Deswegen
sie.
Deswegen kriegt dein Kind heute uneingepackte Geburtstagsgeschenke von mir.
Ja, aber er weiß ja eh,
es wird meine Ressourcen
schon. Ja, aber er sagte ja gestern schon zu mir, ich weiß ja eh, ich kriege ein Buch. Und vielleicht einfach mal das so als Überleitung zu unserem eigentlichen Thema heute. Wir wollen ja viel über Bücher reden und der Weg hin zu deiner beruflichen, ja, zu deinem beruflichen Werden mit Büchern. Und ich werde dir, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen spannend, Fragen stellen, wo ich die Antwort schon drauf kenne, aber viele Menschen, die uns zuhören, potenziell nicht. Deswegen frage ich dich direkt zuerst, Joelle, hast du schon immer gewusst, dass du in die Buchbranche möchtest?
Ich weiß nicht, wie dieser Podcast sich jemals in Grenzen halten soll, weil alleine darüber könnte ich eine halbe Stunde reden. jetzt, mit jetzigem Wissen, also ich bin 31 Jahre alt, würde ich sagen, ja, natürlich wusste ich das immer. Mhm. Da habe ich was mitgebracht, das wird man wahrscheinlich auf der Kamera nicht sehen können. Ich hätte es gerne in echt mitgebracht. Annabelle und ich haben ja zusammen studiert und wir hatten einen Kurs zusammen, in dem wir für das Hempels Straßenmagazin geschrieben haben. Mhm. Leute, kauft alle die Hempels Straßenmagazine, sind eine gute Sache.
Warte, da muss ich eine Anekdote zu erzählen, ja, die total lustig ist. Oh mein Gott. Also dieser Kurs, das war eine Fachergänzung und der Kurs bestand darin, dass wir halt wie gesagt dieses, also eins dieser Magazine gemacht haben und wir hatten unterschiedliche Themen. Also jede, es gab Gruppen, also Kleingruppen, meistens so aus 2, 3 Leuten, ne, die so einen Artikel gemeinsam recherchiert haben und dann geschrieben. Und einer hat sich auseinandergesetzt, meine ich, weil er einen Kumpel hatte, der das beruflich gemacht hat, mit so Sex-Chatrooms.
Das war auch das Titelbild.
Ja, und wenn du uns googelst, dann findest du, also unter vollem Namen, dann kommt irgendwann irgendwas mit Sexwork und darunter sind unsere Namen.
Stark, das wusste ich gar
das,
nicht.
Wusstest du das nicht?
Ich nicht, ne?
Genau, weil wir haben, ich weiß wieder, worüber wir geschrieben haben, aber wir sind halt aufgeführt als AutorInnen für diese Hempels und das war ein riesen Titelblatt, wo dann so eine halbnackte Frau drauf abgebildet war und das war natürlich der Reißer fürs Titelblatt, aber, und das war auch ein total reißerischer Text, also fand ich irgendwie, aber naja, auf jeden Fall findest du uns darunter, dass wo es primär eigentlich darum ging, dass da Männer vor allem dahinter sitzen, die halt gegen Geld Sex-E-Mails an andere Männer schreiben. Das ist,
Naja.
Das waren unsere ersten Gehversuche im Journalismus, muss man sagen.
Genau. Und das kann ich eigentlich auch aufgreifen, weil du hast sehr selbstverständlich gesagt, Fachergänzung. Ich glaube, nicht jeder weiß, was das ist.
Stimmt.
Wir haben zusammen Deutsch studiert und ich habe extra den Studiengang in Kiel gewählt, weil man da das Profil Fachergänzung wählen kann. Man musste nicht Deutsch auf Lehramt studieren. Mhm. Ich komme jetzt immer mal zwischendurch auf die Frage zurück. Ich wusste nicht immer, was ich machen möchte. Ich wusste aber immer, dass ich ganz gerne lese, dass ich ganz gut in Sprache bin. Ich wusste nicht, was ich studieren soll. Ja, well, dann ist es halt Deutsch. Mhm. Und ich fand aber dieses Profil Fachergänzung ganz interessant, weil ich wusste, ich werde keine Lehrerin. Mhm. Und Fachergänzung hieß eigentlich, dass man aus dem ganzen Uni-Katalog sich Kurse aussuchen kann, aber eben vor allem, und ich glaube, das waren die Kurse, die für uns am spannendsten waren, Berufsorientierungskurse.
Ja.
Und da konnte man wählen. Wir hatten mal Drehbuchschreiben mit der Drehbuchschreiberin von den Pfefferkörnern, mega.
Da war ich nicht, oh mein Gott, warum?
Da war ich und es war mega. Radiojournalismus, Journalismus,
ja.
Lektorat und Buchverlag, dazu komme ich dann gleich noch. Aber genau, in dem Zuge haben wir eben einmal so ein Straßenmagazin mitgestaltet. Ich glaube, das komplette Magazin war von uns Studierenden. Und ich habe das Magazin jetzt nicht dabei, aber ich habe ein Foto dabei.
Das Foto, ich weiß, welches Foto.
Da sieht man uns unten in klein, weil unter jedem Artikel war ein Foto abgebildet und dann eben ein Kurztext zu der Person oder den Personen, die das geschrieben haben. Und abgesehen davon, dass wir da 10 Jahre jünger aussehen und auch waren. Wirklich 10 Jahre, 21.
Ne? Ja, glaube ich auch.
Also Annabelle studiert Deutsch und Politikwissenschaft. Die 21-Jährige möchte im Journalismus arbeiten.
Ja, das hat nicht ganz so gut geklappt und ich habe auch Politikwissenschaft nie abgeschlossen, ja, wenn ich ehrlich bin. Aber
und Joelle studiert Deutsch und Philosophie. Die 21-Jährige ist noch ohne konkretes Berufsziel.
Ja, guck mal. Und die mit konkretem Berufsziel ist offensichtlich woanders gelandet als im Journalismus.
Ja, und so läuft es halt auch. Also nein, ich wusste nicht immer, was ich machen will. Wie gesagt, ich wusste immer, Sprache ist irgendwie ganz, ganz nett, ganz gut. Inzwischen habe ich das Gefühl, als wäre das immer die logische Konsequenz gewesen, dieser Job, weil im Rahmen dieser Fachergänzung, die wir da in der Uni hatten, hatten wir auch einen Kurs, der hieß eben Lektorat im Buchverlag. Ja. Da hatten wir so Blog-Seminare bei einem ganz spannenden Menschen, Frank Kühne vom Carlsen Verlag.
Der arbeitet auch immer noch.
Der arbeitet
ich habe mir neulich sagen lassen von einer anderen Kommilitonin.
Die auch den Kurs gemacht hat, ja, und die mittlerweile bei Carlsen arbeitet. Das ganz ist so. Toll.
Grüße Schaut gehen raus.
Ja, und auf jeden Fall, genau. Das war ein total cooler Kurs und das war, glaube ich, das erste Mal, das war 2016 übrigens, da war es das erste Mal, dass es bei mir so Klick gemacht hat und ich gedacht habe, okay, das könnte sein. Das könnte das sein, was ich machen will.
Ja.
Und ab dem Moment habe ich eigentlich auch alles drauf ausgelegt. Und also um das zu überprüfen, nicht um das zu werden, sondern um zu überprüfen, ob es auch außerhalb eines Wochenendseminars Spaß macht und cool ist.
Stimmt, das war sogar ein Wochenendseminar. Das habe ich
völlig ja, ich glaube, es waren zwei Wochenenden. Also nicht so super intensiv, aber ja, einfach sehr aber interessant. Aber
doch, ich fand schon. Also aus den, von den vielen Seminaren, die ich in der Uni hatte, muss ich sagen, da ist am meisten hängen geblieben.
Ja, ja. Deswegen, ich fand auch die Fachergänzungsseminare super und mir hat auch Radiojournalismus Spaß gemacht. Aber ja, ich bin nicht da rausgegangen und habe gedacht, oh mein Gott, ich will ins Radio. Und das war aber sowas, da saß ich und habe gedacht, das könnte sein, das könnte genau diese Lücke sein, die ich füllen ja muss. Und daraufhin habe ich dann versucht, Praktika zu bekommen, um zu überprüfen, ob es wirklich was sein könnte.
Ich erinnere mich daran.
Mhm.
Was war denn für dich so die größte Herausforderung bei dieser Reise oder dem Weg, den du dann eingeschlagen hast, um zu schauen, ob es das Richtige für dich ist?
Ja, Reise ist das richtige Wort.
Ja.
Also es gab mehr als eine Herausforderung. Ich fange mal da an, wo ich gerade aufgehört habe. Ich musste ganz viele Praktika machen und das ist in dieser wilden Welt der Medienbranche recht normal, dass man unbezahlte Praktika macht, dass man schwierig an Praktika rankommt oder dass man zum Beispiel eingeschriebene Studentin sein muss, um überhaupt sich auf ein Praktikum bewerben zu können, wenn Verlage denn überhaupt Praktika anbieten. Also das ist schon mal die allererste Hürde und dann, so wie man es aus etlichen Branchen kennt, um einen Job zu bekommen, musst du diese Arbeitserfahrung vorweisen. Das heißt, du brauchst Praktika. So, das ist schon mal die erste Hürde. Das war bei mir auch eine Hürde. Irgendwie habe ich es dann doch geschafft, Praktika zu bekommen. Könnte ich auch ewig ausführen,
oh
weil
Gott,
das...
dieses eine...
It's been a ride.
Mir fällt gerade das eine ein, wo gefühlt niemand anders in diesem Verlag gearbeitet hat, außer dir.
Ja, das war spannend, aber da durfte ich ganz viel selber machen.
Ja,
von Buchsätzen
toll
über irgendwelche... Also ich war gefühlt die PR-Abteilung und bin alleine in meiner ersten Woche zu einer Pressekonferenz gegangen und dachte mir, what am I doing here? Aber nee, tatsächlich habe ich dann mehrere Praktika gemacht und da schließt eigentlich gleich die zweite Hürde an. Also erstmal bin ich aus Kiel nach Hamburg gezogen, also in Kiel habe ich studiert, dann bin ich nach Hamburg gezogen, weil jetzt auch natürlich nicht in jeder Stadt die großen namhaften Buchverlage sitzen. Hamburg ist da ja Gott sei Dank ganz nah dran gewesen und ja, dann kamen aber andere Hürden außerhalb des Inhaltlichen, also es hatte dann wenig mit dem Job zu tun, sondern mit den Bedingungen. Diese Praktika sind sehr oft unbezahlt.
Ja.
Ich war eine arme Studentin, also ich habe BAföG bezogen, ich wurde nicht von meinen Eltern unterstützt, ich hatte Nebenjobs immer, um irgendwie überhaupt mein Leben finanzieren zu können. Und das war schon mal ein Commitment, zu sagen, ja gut, ich mache diese Praktika, auch wenn ich nichts bekomme. Ich habe vorhin auf der Fahrt hierher mal überlegt, was das Höchste war, was ich jemals in einem dieser Praktika bekommen habe. Und ich habe insgesamt 4 in der Buch- und Verlagsbranche gemacht. Ich glaube, das Höchste, was ich bekommen habe, waren 150 Euro im Monat.
So frech einfach.
Bei einem habe ich nichts bekommen. Da musste ich nach Bremen pendeln und habe gefragt, ob ich die Fahrkarte bekommen kann. Nein.
Und das also, war ja alles auch noch vor Deutschlandticket, ne?
Das, war
das muss man ja auch nochmal sagen. Ja, ja. Damals
also
war Zugfahren so teuer.
Ich habe draufgezahlt und dann, ja, also ich glaube, bei einem war dann mal so ein, hey, und wenn dein Praktikum hier vorbei ist, dann darfst du dir 20 Bücher aus unserem Programm aussuchen. Und ich dachte, Jackpot, ich darf mir 20 Bücher aussuchen. Und das war aber, also da habe ich schon auch öfter dran gezweifelt und überlegt, mache ich das überhaupt?
Mhm.
Und das ging zum Beispiel nur, wie gesagt, meine Eltern konnten mich nicht finanzieren, das ging nur, weil ich in der Zeit mietfrei bei meinem Freund gewohnt habe. Also wir haben zusammen in einer Einzimmerwohnung gewohnt, über anderthalb Jahre, damit ich diese Praktika machen kann, damit ich meine Miete in Kiel nicht weiterzahlen muss. Und das ist quasi schon, also ist nicht meine persönliche Hürde, sondern das ist eine Hürde der Branche, die ich auch wirklich kritisch sehe, weil das natürlich den Einstieg total erschwert und auch die Branche ein bisschen...
Ja, lass uns da ruhig noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen auf das Thema, weil gerade die Buchbranche ist ja sehr, sehr elitär. Da gibt es ja verdammt viele Menschen, die auch aus einem akademischen Background kommen, ne? Also wie war das denn für dich, Also ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Persönliche gehen, ja, aber ja, du kommst da jetzt nicht aus dem klassischen akademischen Hintergrund, wo beide Eltern studiert haben, super gut bezahlte Jobs. Wie war das denn für dich? Hast du das Gefühl gehabt, dass das den Einstieg für dich noch schwerer gemacht hat, neben dieser finanziellen Frage?
Es geht, also ich glaube, das Persönliche, das ist auch ein bisschen zu komplex. Ich bin jetzt auch nicht das klassische Arbeiterkind, weil mein Vater hat studiert. Die ersten Jahre meines Lebens bin ich mit beiden Elternteilen aufgewachsen, danach bei einer alleinerziehenden Mutter, die nicht gearbeitet hat. Also wir waren von Sozialhilfe abhängig. Und das heißt, ich habe schon als kleines Kind diesen ganzen Schwung Akademikertum so mitgegeben bekommen. Hey, ja, du machst Abi, danach geht man studieren, dann kannst du einen guten Job machen, ohne dass jetzt irgendwie definiert war, was ich werden soll. Dann war ich aber sehr früh auch mit meinen Brüdern und meiner Mama alleine und die hat eben nicht studiert. Und das heißt, meine Mama konnte mir da auch nicht wirklich weiterhelfen, also überhaupt bei dieser ganzen Studienwahl. Ich glaube, da fängt es schon an, dass viele zu Hause während der Abi-Zeit mit ihren Eltern am Tisch saßen und diskutiert haben, was kommt danach. Das war bei uns nicht so.
Ja.
Ich bin sehr glücklich, dass meine Mama uns immer da hat laufen lassen und uns nie was vorgegeben hat und wirklich gesagt hat, hey, macht das, was ja euch Spaß macht. Aber da fängt es eben schon an, dass ich gar nicht wusste, welche Studiengänge gibt es, wie geht man da ran, wie findet man das. Habe einfach wild rumgegoogelt und hatte auch einen großen Bruder, der zu dem Zeitpunkt schon studiert hat, den ich Gott sei Dank fragen konnte, aber auch sonst nicht so viel Berührung. Und dann würde ich sagen, sobald ein Jobeinstieg, also es waren genau diese Sachen, wie dann ein Praktikum machen zu müssen und alle meine Freundinnen haben das gemacht, haben aber gar nicht drüber nachgedacht, wie man das finanziert, weil es war total normal zu sagen, ey, meine Eltern finden das gut, dass ich ein Praktikum mache, klar überweisen die mir jetzt Betrag X im Monat.
Ja.
Und das war bei mir eben nicht so. Und dementsprechend, da habe ich es schon gespürt. Ich würde auch sagen, ich spüre es bis heute. Ich würde jetzt nicht mitgehen zu sagen, die Branche ist per se elitär, weil so ist es nicht. Aber diese Akademikerhürde, die ist auf jeden Fall da. Es gibt auch Ausbildungsberufe im Verlag. Hätte ich das gewusst, wäre das für mich sicherlich eine Option gewesen, lieber eine Ausbildung zu machen. Aber ich wusste das nicht. Für mich war klar, ja, man muss irgendwie studieren, aber keine Ahnung was. Und also wie gesagt, ich spüre es bis heute in manchen Kontexten, dass irgendwie fast alle meiner KollegInnen im Ausland waren, Auslandsjahre gemacht haben. Das habe ich nicht gemacht. Dementsprechend viele können noch eine zweite Fremdsprache statt Englisch noch. Kann ich auch nicht. Habe ich nie gemacht. Es gab immer Wichtigeres. Also da merke ich das schon. Trotzdem war ich dieses Kind, was irgendwie sehr belesen war und kulturell interessiert. Und deswegen hat es, glaube ich, dann doch irgendwie gepasst.
Und das ist ja auch gefördert worden. Also es ist ja nicht so, dass dir von deinen Eltern in irgendeiner Form da Steine in den Weg gelegt worden sind.
Also die haben das immer verstanden. Und vor allem auch meine Mama hat auch viel dazu beigetragen, dass wir alle Kinder einfach gerne lesen. Also bei uns zu Hause wurde immer gelesen, Bücher waren immer da, es wurde vorgelesen. Und das heißt, das war sehr selbstverständlich. Und da hatte ich dann keine Lücke zu schließen. Ich glaube, da haben andere, die mit uns an der Uni waren, hatten da auch andere Hürden, weil die gar keine Berührung zu Hause hatten.
Ja. Wir haben jetzt ja auf jeden Fall schon viel über deine Praktika geredet und auch diese Herausforderung, dass das ja auch finanziell sehr, sehr viel Druck ausgelöst hat in dir. Wir haben ja dann aber unterschiedliche Wege tatsächlich eingeschlagen, als es um den Master ging.
Ja.
Erzähl doch mal.
Stichwort Hürde.
Hürde.
Genau, also mein Bachelor in Deutsch und Philosophie, wie gesagt, habe ich ja in Kiel gemacht. Und dann war aber so ein bisschen, okay, was kommt jetzt? Mhm. Geht man arbeiten? Ehrlicherweise habe ich mich nach diesem Uni-Studium nicht gewappnet gefühlt für die echte Welt oder fürs Arbeiten. Dann wurde uns in diesem Lektoratskurs auch sehr deutlich gesagt, hey, Master wäre schon sinnvoll, wenn man ins Lektorat möchte. Und dann habe ich sehr dolle und lange überlegt, welcher Master wird es denn sein und vor allem, wo wird er denn sein? Weil es gibt den lustigen Studiengang Buchwissenschaft, was mir oft nicht geglaubt wird, wenn ich sage, ich habe Buchwissenschaft studiert, aber ich habe im Master Buchwissenschaft studiert. Das gibt es, glaube ich, so 5-mal in Deutschland. Heißt immer ein bisschen anders. Also an der LMU in München gibt es das, in Mainz gibt es das. In Berlin gibt es, was das heißt, angewandte Literaturwissenschaft. Also so weiterhin Literatur, aber
weniger,
mit Praxisbezug.
Genau, weniger rein inhaltlich akademisch, so wie wir das vorher gemacht
nicht
haben.
Nicht reine Theorie, sondern angewandt eben. Und das war für mich super interessant. Und da dachte ich mir, ja, klingt gut. Ja, wie gesagt, gibt es aber nicht so oft in Deutschland. Ich glaube, das nächste, was am nächsten dran war, war Berlin. Der Studiengang, der sich für mich am passendsten angehört hat, war München. Ja, Kiel, München bzw. Hamburg, München war schon ungefähr die weiteste Strecke, die ich mir aussuchen konnte. Schlussendlich habe ich mir das aber ausgesucht und weil ich mir einfach auch gedacht habe, hey, ich will, wenn ich das jetzt machen will, dann will ich es ernst meinen und dann will ich auch was machen, was mir was bringt. Und dann bin ich vor 6,5 Jahren inzwischen nach München gezogen, um da meinen Master zu machen und dachte mir, ich mache den kurz und in einem Jahr komme ich wieder zurück, weil die Masterarbeit kann ich dann ja auch im Norden schreiben. Und ja, das hat nicht so geklappt. Weil dann tat sich dort die Möglichkeit eines Volus auf. Also ich bin nach München gezogen im April, Ende April 2019.
Ja.
Und im Mai 2019, also nicht mal einen Monat später, habe ich schon in einem Verlag angefangen als Werkstudentin, was mega cool war, weil so eine Chance hätte es in Kiel oder Hamburg gar nicht gegeben. Und da ist München einfach die bessere Stadt, weil da einfach sehr viele Verlage sitzen. Und da hatte ich sehr viel Glück, dass das gleich geklappt hat. Aber ja, it's been a ride.
Ja, und vielleicht können wir da nochmal drüber reden, wie witzig das war.
Ja.
Also genau, im besagten Mai habe ich, ich hab geheiratet und du warst ja da.
Ich war da,
du warst da und musstest am nächsten Tag relativ zügig wieder aufbrechen, weil du wusstest, du hast ein Vorstellungsgespräch für exakte Werkstudentenstelle.
Die mir wirklich wichtig war. Also damals war das das Krasseste, was ich mir vorstellen konnte.
Aber zu dem Zeitpunkt, und vielleicht muss man das nochmal sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, also wir hatten einen Ruf, also nicht wir, sondern mein Partner und ich hatten den Ruf, dass wir die besten Partys schmeißen. Und dann haben wir halt geheiratet und da hatten wir ja auch einen Ruf zu verteidigen, muss man sagen. Und es war eine fantastische Party, aber vielleicht ging es sehr lang und
ich möchte das erzählen.
Erzähl die Geschichte.
In den letzten 6 Jahren,
du hast sie perfektioniert.
Wirklich oft erzählt.
Ich sehe hin und wieder immer noch die Selfies, die ich dir geschickt habe.
Also genau, es war Mai 2019. Besagte Hochzeit, voll gewesen, toll gewesen. Es war eine super Hochzeit und natürlich war mir klar, auch wenn ich gerade erst umgezogen bin, das darf ich nicht verpassen. Und ja, war eine ganz tolle Hochzeit auf dem Samstag. Mhm. Sonntag sind wir dann alle irgendwie da in der Location aufgewacht. Uns ging es allen nicht so gut. Und ich war aber so, okay, ich muss jetzt nach Hause, weil ich muss...
Meine Schwimu hatte ich doch noch zugelabert.
Ja, ja. Und also ich habe mit einigen Leuten geredet und alles davon ist ein bisschen blurry, weil ich glaube, ich war auch noch ein bisschen betrunken.
Nein.
Und ich wusste aber, Montag früh ist dieses Vorstellungsgespräch. Deswegen wusste ich, ich muss an dem Tag noch zurück nach München. Mhm. Und ich habe etwas gemacht, was ich in 6,5 Jahren München bis heute nur einmal gemacht habe. Nämlich ich habe die Schande begangen, einen Inlandsflug anzutreten. Ich hatte nämlich für den Sonntag einen Flug gebucht, weil ich dachte, ja, es ist wichtig, dass ich noch an dem Tag nach München komme, wenn ich erst irgendwie von Kiel nach Hamburg und dann in Zug und so. Naja, und das heißt, ich hatte einen Flug gebucht, musste den erwischen und es war aber nicht möglich, weil ich habe mich in einer Tour übergeben. Ich bin sehr weinerlich und kleinkindhaft, wenn ich mich übergebe. Das heißt, ich lag irgendwie so eine halbe Stunde, bevor ich das Haus verlassen musste, um zum Flughafen zu fahren, lag ich noch im Bett, zitternd, völlig am Ende mit meinem Leben und habe meiner Mama geschrieben, Mama, ich muss spucken, was soll ich tun? Naja, und dann folgte eine Odyssee zum Flughafen. Also es waren verschiedene Stationen und man kennt das ja so, ne? Erstmal mit der S-Bahn zum Flughafen, dann am Flughafen irgendwie Gepäck abgeben. Genau, ich musste auch noch, ich hatte nur einen Handgepäckskoffer, aber ich musste den an dem Tag abgeben. Das heißt, ich stand dann da wieder in der Schlange, dann stand ich beim Boarding, bin durch die Sicherheit und ich war einfach nur bleich und habe die ganze Zeit gedacht, gleich wird es passieren, gleich wirst du einfach in der Öffentlichkeit mies irgendwo hinkotzen, man kann es nicht schöner sagen. Und habe sehr, sehr gelitten und dann saß ich am Gate und habe gewartet und dachte, ich muss sterben. Und meine Mama meinte, hey, am Flughafen gibt es auch eine Apotheke und die war dann aber auch irgendwie vor der Sicherheit und ich war ja schon durch und es war alles ganz, ganz schlimm. Und dann ja, blieb mir nichts anderes übrig, als ins Flugzeug zu steigen und ich habe dann beim Einsteigen zu der Stewardess gesagt, ja, mir geht's nicht gut. Folgendes, mir geht's nicht gut. Und sie so, ah ja, okay, setz dich erstmal. Und dann setze ich mich hin, natürlich mitten im Flugzeug, Mitte der Reihe, wo man auch denkt, scheiße, ich kann hier nicht so schnell wieder raus, wenn irgendwas ist. Und dann kam sie zu mir und ich dachte, ja, die gibt mir jetzt was, weil ich habe gefragt, habt ihr irgendwie eine Tablette gegen Reiseübelkeit oder whatever, so ist ein Flugzeug. Leuten wird öfter mal schlecht. Ja, sie hat mir dann Pfefferminzbonbon gegeben. Ich so, ja, danke. Und ich muss so kläglich ausgesehen haben, dass dann eine andere Frau von diesem Personal zu mir kam und meinte, ah, Sie sind die Dame, der es nicht so gut geht. Ne? Und ich saß da, ja, nee, mir geht's wirklich überhaupt nicht gut. Und dann war die so nett. Ich küsse ihr Herz. Die hat die letzte Reihe leer gemacht. Also alle, die in der letzten Reihe saßen, durften sich in die erste Klasse setzen. Ich habe die letzte Reihe für mich alleine bekommen, damit ich beim Klo sein konnte. Und dann habe ich den ganzen, es ist nicht übertrieben, den ganzen Rückflug auf dieser Flugzeugtoilette verbracht, gekotzt, in einer Tour gekotzt.
Das war so schlimm.
Und dann konnten wir nicht landen, weil über München ein Sturm tobte. Das heißt, wir mussten nochmal einen Schlenker fliegen und sind nochmal eine halbe Stunde rumgekreist. Und ich dachte einfach, das ist mein Ende. Und dann ist auch die Reise in München vom Flughafen zu meiner damaligen Wohnung sehr lang gewesen. Also ich glaube, ich war dann nachts um 1 zu Hause und musste um 6 Uhr morgens aufstehen für dieses Vorstellungsgespräch. Und Happy End, ich habe den Job bekommen.
Ich wollte gerade sagen, das war einfach richtig slay.
Aber ja,
das war, weil ich weiß, wie es uns beiden ging. Es ging mir ähnlich beschissen. Wir haben uns gegenseitig noch so, du hast mir ein Foto geschickt von deinem Koffer am Bahngleis und hast geschrieben, rate, wer vor einer Stunde noch gekotzt, nee, vor 10 Minuten noch gekotzt hat. Und ich habe dir dann ein Selfie von mir im Badezimmer geschickt.
Aber ich finde, es ist eine gute Geschichte, weil ich den Job bekommen habe. Ich würde das nicht erzählen,
fantastische Geschichte.
Wenn ich dann richtig underperformed hätte und das irgendwie nicht geklappt hätte, weil dann wäre es auch wirklich peinlich.
Fantastische
Geschichte. Ich habe einen ganzen Flug gekotzt und dann habe ich den Job nicht bekommen.
Ja,
mega.
Aber dann hat es sich wenigstens gelohnt.
Es hat sich gelohnt, ja.
Es hat sich gelohnt, sich das anzutun.
Ja, aber nie wieder.
Weil das war quasi der Weg in die, ja, das ist doch so, ne? Bei denen hast du doch auch das Volo dann gemacht, oder?
Genau. Da war ich dann Werkstudentin in der Belletristik. Das war ganz, ganz toll. Da habe ich hauptsächlich Privatmanuskripte geprüft, was echt scheiße ist.
Oh Gott, ich erinnere.
Und es war noch nicht so richtig digitalisiert. Ich hatte an meinem Schreibtisch einen Stapel Manuskripte ausgedruckt. Also Privatmanuskripte heißt irgendwelche random Privatpersonen, die denken, ich habe ein Buch geschrieben, ich schicke das mal an einen Verlag. Und ich, warum auch immer, der Verlag mich dafür bezahlt hat, aber ich bin sehr dankbar drum. 20 Stunden die Woche habe ich größtenteils damit verbracht, diese Manuskripte zu lesen und zu prüfen. Und das war aber gut, dass ich das hatte, weil dort bin ich dann auch Volontärin geworden. Und dann war wirklich der Start.
Ja. Es ist ja so, dass, das erinnere ich auch noch aus diesem Seminar, was wir gemeinsam hatten, wir haben da auch viel drüber geredet, dass es tatsächlich auch sehr, sehr herausfordernd ist, Festanstellungen zu kriegen im Lektorat. Ist das auch etwas, wo du gemerkt hast, dass es für dich schwierig ist, da dich zu setteln? Oder ist es so, dass du viele KollegInnen hast, die damit zu kämpfen haben und dann eher frei arbeiten?
Letzteres nicht, in meinem Team nicht. Ich kenne aber hier und da schon Leute, die sich einfach dann selbstständig gemacht haben. Aber ja, für mich war das natürlich total das Thema, weil ich habe, also zur Erklärung, man macht ein Volontariat, wie man es ja auch oft so im Journalismus und so macht. Das ist nicht verpflichtend, aber schon eher die Regel. Die Regel ist auch inzwischen eher 2 Jahre zu machen als 1. Und das heißt, Volo ist eigentlich ja die praktische Ausbildung nach dem Studium. Auf gut Deutsch gesagt, du arbeitest genauso mit wie alle anderen, wirst aber schlechter bezahlt. Und ja, es ist in der Regel auch befristet. Also man weiß seltenst im Volo schon, dass man danach bleiben kann. Bei uns war es so, dass wir 4 Volos waren. Das heißt, mir war klar, wir werden nicht alle 4 übernommen. Und das heißt, ich hatte erstmal, ich bin jetzt hier 1 Jahr. Dann war so, oh cool, ich wurde fürs 2. Jahr verlängert. Ach, ich komme ja gerade erst an, super. Dann weiß man aber wieder nicht, was in einem Jahr ist. Das heißt, ab Beginn des 2. Jahres habe ich eigentlich die Augen offen gehalten und geguckt, ob andere Stellen da sind. Habe dann auch so nach ungefähr 1,5 Jahren nach fast einem Jahr, habe ich mich beworben auf eine Juniorstelle in einem anderen Verlag. Und nach 1,5 Jahren habe ich dann gewechselt. Also ich habe nicht die vollen 2 Jahre Volo gemacht, was aber auch total geduldet und gebilligt wird. So 1 Jahr ist eigentlich, man hat alle Abläufe einmal durchgemacht. Ja.
Du hast aber auch die Masterarbeit noch parallel geschrieben.
Ja,
ne?
Genau. Also ja. Talk in Herausforderung. man muss gute Stellen greifen, wenn sie da sind. Und bei mir war es so, dass ich eben Werkstudentin war, aber es war jetzt nicht gesichert, dass ich danach als Volo übernommen werde. Ich habe dann schon noch einen ganz normalen Bewerbungsprozess hinter mich gebracht. Und da war eine Stelle da, bei der ich mir inhaltlich vorstellen konnte, dass das klappt. Aber ich hatte meine Masterarbeit noch nicht geschrieben, habe mich dann beworben in dem Wissen, okay, Freizeit wird erstmal nicht so viel sein, weil ich werde jetzt 40 Stunden arbeiten und eine Masterarbeit nebenher schreiben. Ich bin fast daran zugrunde gegangen. Also ich würde wirklich.
Du hast überlebt, knapp.
Ich habe überlebt, ich würde es niemandem empfehlen, aber nee. Genau, das war auch noch. Und dann, habe ich aber quasi im 2. Volo-Jahr gewechselt, als ich dann meine Masterarbeit fertig hatte und hatte dann eine Juniorstelle und das war aber eine Elternzeitvertretung. Also es war wieder befristet auf ein Jahr. Und dann war das Jahr vorbei und dann wurde ich wieder für ein Jahr verlängert. Und das ist jetzt nicht die Ausnahme, sondern das ist schon wirklich sehr oft so. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, bestenfalls die richtigen Leute kennen. Dann muss eine Stelle erstmal da sein, weil so wie ich es erlebe, sitzen in vielen Lektoraten Leute auch einfach sehr lange. Weil wenn man erstmal eine Stelle gefunden hat, die einem gefällt, dann bleibt man auch sehr gerne. Und das ist ein Dauerthema. Also dieses nicht entfristet werden, nicht wissen, was nächstes Jahr ist. Also ich hatte es teilweise, dass Leute gefragt haben, hey, kann ich dich zum Oktoberfest besuchen? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ob ich zum Oktoberfest noch da bin, weil kann auch sein, dass ich dann in Köln oder Berlin sein muss. Und das hat mich jetzt schon die 20er über begleitet, irgendwie nie so genau zu wissen, was ist eigentlich nächstes Jahr.
Ja, und jetzt ist aber alles ein bisschen anders.
Ja, Gott sei Dank. Also genau, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Penguin Random House in München. Das ist eine große Verlagsgruppe und bin da angestellt bei Blauvalet. Das ist ein großer Publikumsverlag. zur Einordnung, Charlotte Link kennt man vielleicht, die ja. ist bei uns, genau, die wird bei uns veröffentlicht. Und da bin ich jetzt seit 3,5 Jahren, wie gesagt, die ersten 2 Jahre davon waren Junior. Mittlerweile bin ich aber entfristet und auch keine Junior-Lektorin mehr. Auch das war getrennt voneinander, also ich bin den Junior, und ich weiß gerade gar nicht, ich bin den Junior erst losgeworden, ja. war aber immer noch nicht entfristet und da musste auch intern ein bisschen gekämpft werden, weil Headcount schwierig, neue Stellen schaffen schwierig, aber Gott sei Dank durfte ich bleiben und das hat auch schon Erleichterung gegeben, ja.
Ja, glaube ich. Wollen wir vielleicht nochmal so ein bisschen über die Buchbranche im Allgemeinen reden? Also welche Klischees stimmen über die Buchbranche und welche eher nicht?
Ja, da gibt es eigentlich das...
Ohne, dass du dich jetzt zu sehr reinreitest.
Ja, nö, ich muss mich gar nicht reinreiten. Es gibt ein Klischee, also auf Lektorat jetzt vor allem bezogen. Ja. Oh, toll, dann sitzt du den ganzen Tag im Sessel und liest. Oh, ist ja schön. Nein. Nein, das ist nicht der Fall. Im Lektorat macht man ganz, ganz viele Dinge, aber sehr wenig einfach nur rumsitzen und lesen, also zumindest während der Arbeitszeit. Es ist schon so, dass wir natürlich extrem viel lesen müssen. Das Klischee ist wahr. Es ist aber nicht so, dass der Job einfach nur lesen ist oder einfach nur Korrektur lesen. Das denken nämlich auch viele, dass man dann irgendwie mit dem Rotstift da sitzt, aber tatsächlich ist das nicht so. Ich würde sagen, heutzutage als angestellte Lektorin im Verlag, und das variiert natürlich auch von Verlag zu Verlag, aber als angestellte Lektorin ist es eher so, dass man Projektmanagement für Bücher macht, so würde ich es eher beschreiben, weil wir ein Manuskript von, es erreicht uns im Word-Format und wir entscheiden darüber, ob wir es gut finden und als Buch veröffentlichen wollen, bis hin zu dieses Buch steht im Regal. Diesen ganzen Prozess begleiten wir, haben dabei diverse Aufgaben von Klappentext schreiben, überlegen, wie das Cover aussehen soll, wenn es deutschsprachige Projekte sind, mit den AutorInnen daran arbeiten, plotten und solche Sachen, wenn es Übersetzungsprojekte sind, da muss man eine Übersetzerin finden, man muss externe Redakteure finden. Also all diese Sachen gehören dazu. Das heißt, nein, meine Arbeit ist nicht einfach nur lesen, aber ja, meine Arbeit ist sehr viel lesen. Das passiert dann aber eher abends.
Und wie würdest du denn die Arbeitskultur bei euch beschreiben?
Inwiefern?
Naja, also ist es jetzt so, dass du sagst, boah, das ist ein richtig krass gut bezahlter Job und ich mache nie Überstunden?
Ja, super, Podcast ist vorbei. nee, so ist es tatsächlich nicht. Also ich würde sagen, Arbeitskultur ist, wir arbeiten viel und mit Leidenschaft. Also das würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Da gibt es natürlich Abstufung, aber es ist ein Job, der extrem viel Zeit einnimmt. Es ist ein Job, der extrem viel fordert. Eigentlich habe ich im Studium immer gesagt, boah, ich freue mich so darauf, wenn ich endlich arbeite, weil dann hat man irgendwann Feierabend und muss nicht noch an irgendwelche Hausaufgaben oder Hausarbeiten oder Referate denken. Ich habe mir den Job ausgesucht, der auch irgendwie nicht so richtig aufhört, weil es gibt immer gerade irgendein eiliges Manuskript zu lesen. Es gibt immer gerade irgendwas, wo man noch reintauchen oder weiterdenken muss. Und das heißt, das ist irgendwie so ein ongoing Ding. Mhm. Das heißt, auch Überstunden sind gang und gäbe. Lesezeit. Wenn ich jetzt abends zum Beispiel mich von 10 bis 12 nochmal hinsetze und ein Manuskript prüfe, dann erfasse ich das nicht, weil würde ich jede Leseminute erfassen, dann ja, kämen wir überhaupt nicht mehr hin, was Überstunden angeht. Genau, also dass im Lektorat einfach viel gelesen wird, unbezahlt, das ist irgendwie in der Branche einfach so geduldet, gerne auch kommentiert mit dem Satz, das war schon immer so, ich hasse diesen Satz. Weil ich finde, das ist durchaus Teil meiner Arbeit und es sollte auch irgendwo im Arbeitsalltag in meinen, weiß ich nicht, 38 Stunden, die ich habe, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ja, irgendwie so, sollte das eigentlich drin sein, dass ich dafür auch Zeit freiräumen kann und nicht am Wochenende entscheiden muss, ja, mache ich jetzt, also folge ich jetzt gerade meinem Privatleben, treffe ich Freunde oder lese ich? Also das ist schon, ja, das kann man nicht schönreden, ist einfach so. Aber was auf jeden Fall auch so ist, in der Buchbranche arbeiten Leute aus Überzeugung, wir können uns alle auf eins einigen, das ist, wir lieben Bücher, wir lieben Geschichten, wir lieben Lesen. Das ist auch was sehr Schönes, dass da so, so eine gemeinsame Leidenschaft ist und deshalb ist, die meisten Leute machen es einfach sehr gerne und das ist aber so ein Zwiespalt aus, es ist was total Schönes und wir können uns alle darauf einigen, wir lieben Bücher, aber das ist halt auch nicht alles. Also Miete zahlen ist auch nett.
Liest du noch privat?
Wenig. Also ich hole mir das gerade so ein bisschen zurück und es gibt so ein paar Regeln, die ich mir selber gesetzt habe. Also sowas wie, wenn ich wirklich Urlaub habe, dann wird nur privat gelesen und dann lese ich auch gerne Sachen, die nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Weil natürlich im Arbeitsalltag lese ich nicht nur die Manuskripte, die ich dann selber mache oder bearbeite, sondern natürlich auch viel so Marktbeobachtungen. Man schaut sich die Bestsellerlisten an. Hey, was funktioniert da denn gerade gut? Wovon reden denn gerade alle? Das heißt, da ist man auch viel drin. Und das hat für mich so ergeben, dass ich privat dann gerne andere Bücher lese, die gar nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, um mich auch davon frei zu machen, mit einem Arbeitsblick draufzuschauen. Aber es ist bei weitem nicht mehr so viel wie damals. Also früher war Lesen mein größtes Hobby, jetzt ist es halt mein Job. Das ist so.
Ja. Genau, bei dir hat es sich ja herauskristallisiert über die letzten Jahre, dass du ja in einem bestimmten Bereich dich so ein bisschen aufstellen konntest in deinem Beruf. Und zwar machst du ja viel Dark Romance.
Romance insgesamt, ja.
Ja, aber auch Dark.
Nicht nur Dark, das ist mir ganz wichtig, Romance. Aber auch. Ja.
Warum glaubst du, ist das ein Genre, was gerade so einen großen Boom wieder erreicht hat?
Ja, das müssen wir die Leserinnen fragen, weil das wäre jetzt, glaube ich, kein Genre gewesen, das ich mir privat ausgesucht hätte. Also ich, so privat lese ich nicht gerne Dark Romance, aber es ist ja durchaus jetzt super groß geworden. Mhm. Es sind Verlage aus dem Boden geschossen, es sind Bücher auf die Bestsellerliste gekommen. Das hätte man vor 10 Jahren noch nicht gedacht und es wird gefühlt alles nur noch krasser und schlimmer. Ich glaube, dass es einfach einen gewissen Reiz hat. Also es ist ein sehr komplexes Thema und man könnte stundenlang darüber reden und es gibt ganz tolle Artikel. Also wen das interessiert, das kann man auch gut googeln, weil da wurde schon sehr viel Schlaues zu gesagt. Aber ich denke, dass es für eine weibliche Leserschaft, ist natürlich nicht nur für eine weibliche Leserschaft, aber die Primärzielgruppe, dass es für die ganz spannend sein kann, Dinge in der Fantasie auszuleben, die man im echten Leben nicht erleben möchte. Mhm. Das ist auch so ein, ja, eine absurde Art von Eskapismus, aber eine Art von Eskapismus. Fantasien ausleben, generell jetzt unabhängig von dem darken Aspekt in der Dark Romance, ist ja auch gerade diese Spicy Romance sehr beliebt, gerade bei der jungen Leserschaft. Und ich glaube, das ist einfach was Interessantes und auch eine gewisse Form von Selbstermächtigung zu sagen, ja, ich lese das, worauf ich Lust habe und dazu, das kann verstörend sein, das kann aber auch einfach erotisch sein oder. Also ich glaube, dass da ja, Frauen einfach sich so ein bisschen trauen, in der Literatur Dinge auszuleben, die ihnen vielleicht im echten Leben nicht passieren, Gott sei Dank. Aber ja.
Findest du es manchmal frustrierend, dass solche Sachen so eine viel höhere Nachfrage haben als in Anführungszeichen anspruchsvollere Literatur oder empowerndere Literatur?
Dark Romance muss nicht per se nicht empowernd sein, aber ja, ist eine interessante Frage. Also ich finde, ich freue mich, wenn unsere Bücher erfolgreich sind und dafür muss das nicht mein privates Lieblingsbuch sein.
Ja, verstehe.
So, das ist schon mal schön, weil ich, also das ist auch eine Schwierigkeit im Lektorinnen-Dasein oder eine Herausforderung, dass man kann nicht nur nach persönlichem Geschmack gehen. Man muss sehr viel seinem persönlichen Geschmack vertrauen, aber es geht per se erstmal darum, eine Zielgruppe zu sehen, eine Zielgruppe zu erkennen und für die dann die richtigen Bücher zu machen. Und du hast es richtig gesagt, das ist ein Genre, was gerade super beliebt ist. Also sind wir nur konsequent, wenn wir da den Markt bedienen und die Nachfrage bedienen. Ich finde es frustrierend, wenn ich Bücher begleite, die ich ganz, 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 ganz toll finde, egal welches Genre, und die nicht erfolgreich werden. Das finde ich dann schade, weil es schon einfach viele Bücher gibt, muss man sich nichts vormachen, die es total verdient hätten, ein Spotlight zu bekommen.
Und es nicht bekommen.
Ja, und es nicht bekommen und wichtige Themen ansprechen und die toll verhandeln und behandeln und einfach nie so erfolgreich werden. Und das ist der frustrierende Part. Also.
Ja, okay, verstehe ich. Dein Plan war ja ursprünglich sehr viel kürzer in München zu bleiben.
Ja.
Dann hat sich das ja so ein bisschen so ergeben, auch weil du da diese Festanstellung bekommen hast und da die berufliche Perspektive, was ja eine total tolle Sache ist, aber die Distanz konntest du ja bis jetzt noch nicht aufheben. Wie schaffst du das denn mit dem ganzen Arbeiten, was du ja in München vor Ort hast? Also einmal eine Vollzeitstelle plus das ganze Lesen noch on top, da die Balance für dich zu finden und auch dein Privatleben irgendwie noch Raum haben zu lassen?
To be honest, ich schaffe es nicht. Ich arbeite dran. Das ist einer meiner größten Punkte. Also auch andere KollegInnen von mir arbeiten viel und haben einen busy Alltag und auch die müssen auf ihre Work-Life-Balance achten. Das gehört irgendwie zum Job ein bisschen dazu. Ich glaube schon, dass es für mich manchmal selbst gewählt, aber trotzdem einfach nochmal erschwerte Bedingungen sind, weil ich eigentlich zwischen 2 Städten tanze oder mit Kiel mitgezählt noch 3, weil auch hier habe ich noch ein soziales Umfeld und das macht es schon schwierig. Mhm. Und ich stehe eigentlich immer mit einem Fuß da, mit dem anderen da und die Zeit dazwischen sitze ich in Zügen. Und Das ist aber was, was für mich extrem wichtig ist, weil ich, also ich glaube, andere Leute wechseln ja einfach die Stadt und zetteln sich da. Das kam für mich nicht in Frage. Ich habe hier im Norden Menschen, die mir sehr wichtig sind und da möchte ich auch dran festhalten. Deswegen nehme ich das alles in Kauf. Aber ja, Balance halten schwierig. Also kann man nicht schönreden. Wird auch, macht mit jedem Mal weniger Spaß, einen Koffer zu packen. Das ist einfach so. Aber ich nutze die Zeit im Zug zum Arbeiten oder zum Lesen oder zum müde aus dem Fenster starren. Aber ja.
Gibt es denn im Zug irgendwelche Situationen, wo du denkst, manchmal ist das auch ganz schön absurd, dass du dafür...
Ja, ja.
Dass du die im Zug machst.
Ja, ja. Es klingt ja immer alles ganz wichtig, ne? Mhm. Also ich stelle mir immer vor, wie meine Mama so sagt, ja, meine Tochter, also das hat sie bestimmt auch hier und da schon mal gesagt, ja, meine Tochter, die ist in München, weil die arbeitet im Verlag, die macht Bücher. Klingt ganz schlau, klingt ganz toll. Ach, sind wir nicht alle intelligent. Ich sitze manchmal im Zug und muss so entweder wahlweise meinen Reader oder meinen Laptop, je nachdem, was ich gerade mache, so ein bisschen zur Seite drehen, weil ich mich schäme, wenn jemand neben mir sitzt. Weil dadurch, dass jetzt gerade mein inhaltlicher Fokus sehr auf The Romance liegt, wir haben zum Beispiel auch ein neues Label gegründet, was wirklich so, es heißt Blush und der Claim ist Books that make you blush. Und es zielt halt auf spicy Romance ab, so. Nicht nur dark, aber eben mostly spicy. Und das heißt, ich sitze da und muss dann manchmal Manuskripte bearbeiten und lese beschämende Textstellen und schieb dann nur so meinen Laptop so, bitte, bitte, guck mir jetzt nicht über die Schultern. Das passiert sehr oft, dass Leute einem über die Schulter gucken, wenn die neben einem sitzen. Und manchmal suche ich dann so Steuerung F, ich muss irgendwas nachgucken, ne? Sowas wie, hey, wie viele Chilis würdest du denn geben? Sind es jetzt 3 von 5 oder 5 von 5? Und dann macht man so Steuerung F, suchen, ja, Cock, Dick, Clit. Oder man beschäftigt sich mit so Fragen, wie man eigentlich Pre-Cum gut übersetzen kann. Oder was in der Romance auch ein Ding ist, es gibt ja immer diese Triggerwarnung am Anfang, was auch sehr sinnvoll ist in vielerlei Hinsicht. Und manchmal stehen da so Wörter, wo ich nicht weiß, was das ist. Also ich kenne jetzt sehr viele Kinks. Meine Chefin sagt immer, ja, du hast hier ja auch einen Bildungsauftrag. Also es begibt sich manchmal, dass ich in der Teamrunde sitze und dann...
Dass du Kinks erklären musst.
Genau, dass ich einen Kink erkläre. Snowballing, gerne mal googeln. Genau, sowas.
Dafür habe ich studiert, man muss es sagen.
Genau, und so sitze ich dann auch manchmal im Zug und denke so, was mache ich hier eigentlich? Dafür habe ich studiert. So, ich habe Philosophie studiert. So, ich habe Kant gelesen und jetzt lese ich das. Aber also überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern ich finde es ja auch irgendwie funny. Aber dann ist immer mein Spruch, den ich dann auch gerne in meinem Umfeld sage oder zu meinen Kolleginnen: Mama, ich mache Literatur.
Ich mache Literatur.
Weil das denkt man sich natürlich nicht, wenn man denkt, ich gehe ins Lektorat. Aber es ist schon funny. Wir lachen viel.
Ja, glaube ich sofort. Vielleicht, wenn du jetzt einer Jungfrau, die uns gerade zuhört, was raten müsstest, wenn sie gerade dabei ist, sich ihre Traumkarriere auszuwählen, was wäre das?
Ich muss einen Schritt zurück machen, damit ich nicht nur an Lektorat denke, weil das natürlich mein Weg war. Mein Anspruch war immer, und ich wusste nicht, was ich werden möchte, aber mein Anspruch war immer, ey, wenn ich das 5 Tage die Woche machen muss, dann will ich das irgendwie geil finden und dann will ich da Spaß drin haben und dann will ich eine gewisse Sinnhaftigkeit haben. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, was Traumberuf so umfasst. Also da gibt es bestimmt auch andere Perspektiven, dass man vielleicht sagt, boah, ich will hier Big Business machen und Kohle scheffeln oder so. Das war nie mein Anspruch. Und ich finde das nach wie vor sehr löblich, so an die Sache ranzugehen und sich zu fragen, hey, Arbeit nimmt einen großen Teil des Lebens ein, machen wir uns nichts vor. Wie möchte ich das überhaupt sehen? Ist es für mich einfach nur ein Brotjob, der mein Leben finanzieren soll? Ja. Oder ist es etwas, was auch identitätsstiftend sein kann? Das ist es bei mir auf jeden Fall. Und genau, der Spaß war für mich immer wichtig. Was ich heute aber anders machen würde, ich bin da sehr naiv und idealistisch rangegangen. Mir wurde sehr offen gesagt, hey, im Lektorat verdient man nicht die fette Kohle. Und ich habe immer gedacht, ja, ist doch egal, weil du hast es auch angesprochen. Ich komme jetzt nicht aus dem super reichen Background. Mhm. Dementsprechend dachte ich mir, naja, wenn ich Vollzeit arbeite, ich habe studiert, ich werde ja schon irgendwie vernünftiges Geld verdienen. Auch das ist nochmal ein Thema für sich. Auch da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Aber da würde ich jüngeren Frauen sagen, geh nicht so naiv ran. Also setz dich früh damit auseinander, rede mit Leuten, rede mit deinen FreundInnen offen über Geld, weil das ist schon extrem wichtig und Spaß ist nicht alles. Also ich bin sehr froh um den Weg, den ich eingeschlagen habe und ich würde auch, sage ich jetzt mal so salopp, nichts anders machen. Also ich bereue nichts, aber stell dich diesen Sachen und frag dich wirklich, bist du bereit, diese Opfer zu bringen, weil ich habe dahingehend Opfer gebracht, sowas wie dieses Umziehen und nie so genau wissen, wie es weitergeht. Aber auch Geld ist ein Thema. Also ja. Ich würde zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt 31, ich würde hier der 21-jährigen Joelle, die noch damals an der Hempels mitgeschrieben hat, sagen so, und jetzt legen wir aber jetzt schon mal Geld an, weil Das ist schon wichtig.
Ja.
Ja.
Verstehe ich. Eine Frage zum Abschluss habe ich noch. Mhm. Und zwar würde ich dich gerne fragen, ob es ein Buch gibt, was dich persönlich geprägt hat, egal ob privat oder beruflich.
Das eine Lektorin zu fragen, ist ein bold move, weil das eine Buch gibt es natürlich nicht.
Ich hätte gedacht, es gibt eins, weil ich hätte eine Antwort auf die Frage für dich, aber ich bin gespannt,
Ich bin gespannt, was du gleich sagst. Also es gibt natürlich tausende Bücher, die mich an verschiedenen Punkten in meinem Leben geprägt haben. Bücher waren immer da und das war immer ganz, ganz wichtig für mich und ein wichtiger Zufluchtsort. Es gibt natürlich dieses eine Buch, was wahrscheinlich auch viele in unserer Generation geprägt hat. Da geht es um so einen Zauberer, der hat so eine Narbe auf der Stirn und dann geht es um so einen bösen Typ. Und so.
Du willst es nicht sagen, weil wir canceln.
Genau. Also jeder weiß, was es ist und das wird für immer eine Geschichte sein, die unfassbar wichtig für mein Leben ist und ich werde diese Geschichte auch für immer lieben, egal wie man gewisse Sachen heute anders bewertet, aber die kindliche Joelle hat diese Geschichten sehr geliebt.
Ja.
Die erwachsene Joelle wird deshalb nie aufhören können, das zu lieben. Das war mein erstes Fandom, Ultra, rein Nerden, alles darüber wissen wollen. Um eine coolere Antwort zu geben, würde ich sagen, Astrid Lindgren Bücher, Brüder Löwenherz, ganz, ganz toll. Astrid Lindgren habe ich auch immer gelesen. Und, das beantwortet überhaupt nicht deine Frage, aber ich will eine Buchempfehlung geben, weil ich es, wie gesagt, sauschwierig finde in der Belletristik. Ich arbeite in der Belletristik, deswegen finde ich es schwierig, Romane irgendwie zu empfehlen und vor allem Superlative irgendwie zu sagen, das und das ist mein Lieblingsbuch. Das kann ich nicht so gut, aber weil ich ja gesagt habe, ich lese auch, wenn ich privat lese, inzwischen viel, was nichts mit meiner Arbeit zu tun hat oder nur bedingt, da lese ich ab und zu auch mal das ein oder andere populäre Sachbuch und ich möchte eine Empfehlung aussprechen, gerade für junge Frauen, spannend. Das heißt, Wir von unten, wie soziale Herkunft über Karrierechancen entscheidet und es ist von... Ja, Name super schwierig, ich bin schlecht mit Namen. Natalia Nepomniascha, ich hoffe, ich sage es richtig, weiß es nicht genau, aber Wir von unten, blaues Cover, googelt das. Das ist ein ganz tolles Buch, gibt es auch als Hörbuch und es ist ganz spannend, gerade für Frauen und gerade für Menschen, die so ein Klassismus-Thema haben. Welches Buch hättest du gedacht, was ich
nehme? Ich hätte gedacht, du sagst Tintenherz.
Naja, auch. Aber da war ich älter. Das war
ja, aber das hätte ich trotzdem gedacht, weil ich nämlich dachte, du traust dich nicht. Ich habe nämlich auch gedacht, du sagst sicherlich nicht.
Können wir das der auch noch Zauberer. Aufnehmen, Tintenherz? Oh mein Gott, wie konnte ich das
vergessen? Ja, ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich wusste, ich habe gedacht, entweder du sagst Tintenherz oder Brüder Löwenherz. Brüder Löwenherz, ja. Aber ich hätte
doch, Tintenherz, ganz toll. Und Cornelia Funke ist Gott sei Dank auch eine Frau, hinter der wir bis heute stehen können.
Preach, ich hab, girl.
Ich habe letzt eine Veranstaltung geschaut von ihr und Luisa Neubauer in der Schule von Luisa Neubauer in
Blankenese. Erzählen.
Ja, sehr random. Und da war Cornelia Funke per Videocall zugeschaltet. Ganz, ganz toll. Das ist auch eine ganz inspirierende Frau.
Ja.
Der kann man viel zuhören und da kann man auch toll Geschichten lesen. Und die lehrt einen auch, dass man auch erst später im Leben den richtigen Job finden kann.
Ja.
Weil die hat nicht sofort Bücher geschrieben. Punkt.
Das war ein tolles Schlusswort.
Mic drop.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und danke, dass du uns so viel hast teilhaben lassen an deiner Reise zu deinem Traumjob und an all den Herausforderungen. Ja, und wenn du jetzt auch eine Idee hast, wen du hier sehr gerne mal sitzen sehen würdest auf dem Platz mir gegenüber, dann schreib das doch gerne in unsere Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Nicht alles läuft immer nach Plan, weder beim Investieren noch im Podcast. Wichtig ist, dranbleiben. Viel Spaß mit den Outtakes.
Gleich, wenn da knallt, müssen wir leise sein.
Jetzt?
Okay. Soll ich reden? Willst du fein damit oder willst du es nochmal sagen?
Ja, ich bin fein damit.
Also okay, gut.
Besser wird's nicht.
Wir haben jetzt ja seit neuestem auch Kategorien. Rubriken. Kategorien. Entschuldigung. Ja, wir haben Rubriken, da steht sogar in dem Text, dass es nicht Kategorien sind. Es war die, die Kategorie, Leute. Okay, wir haben seit neuestem bei uns im Podcast auch Alter, was ist denn mein Gehirn?
Kennt ihr diese Friends-Folge?
Die Französisch! Oh,
okay. Nee, jetzt auch mal raffen, Leute.
So, jetzt reicht jetzt auch. Hier. Ich würde dich gerne... Oh, mein Gehirn ist auch nicht mehr das, was es einmal war, ey.